ARD Sounds.
Ihr habt euch beim Sportstudium in München kennengelernt, Flo und Peter. Seid ihr da begegnet? War das sowas wie Liebe auf den ersten Blick? Also habt ihr euch gleich so erkannt und gewusst, das funzt mit uns zweien?
Nicht mal, Peter.
Ich schon.
Weil du vielleicht
jetzt kommt alles raus.
Nee, also nicht mal, weil ich muss dazu sagen, Sportstudium, bestes ever. Ich würde es jederzeit wieder machen. Und wir sind sehr spät so als Sportler aufeinander getroffen. Man hat sich zwar vom Weiben schon immer gesehen, aber zum ersten Mal...
Weil ich halt so schnell war und du mich immer nur von hinten kurz vorbeiflitzt.
Du wärst der Dünne da hinten. Da hängen ja zwei Fäden aus der Turnhose raus.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Dominique Knoll.
Eine der besten Nachrichten des Musikjahres für mich persönlich war wirklich, die Sportfreunde Stiller sind zurück. Ich habe gar nicht gemerkt, wie sehr ich euch vermisst habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann lebt man so vor sich hin und plötzlich kommt ihr da wieder auf die Bildfläche. Neues Album, neue Tour und vor allem sehr, sehr viel Energie. Ich freue mich so, dass ihr da seid. Peter, Flo und Rüde, herzlich willkommen, die Sportfreunde Stiller.
Dankeschön und hallo.
Guten Tag.
Hallo. Also 30-jähriges Jubiläum, das fühlt sich schon ein bisschen unwirklich an, ne? 30 Jahre. Wenn ihr jetzt so ganz spontan mal einfach aus dem Bauch, welche Gefühle fliegen euch denn in den Kopf, wenn ihr sagt, 30 Jahre Sportfreunde Stiller, welche Gefühle kommen da spontan auf?
Ja, es ist irgendwie ungläubige Freude, Stolz, so ein Lächeln einfach. Dieser Blick zurück, bisschen Nostalgie und vor allem dadurch, dass wir jetzt gerade so eine gute Zeit haben, halt auch einfach eine richtig tolle Freude. Manchmal auch ein bisschen stolz.
Ja, und ich, für mich ist es ein totaler Jungbrunnen, weil ich ja viel älter bin als 30.
Drei Jahre
und jetzt
bist du älter als die anderen.
Ja, aber ich bin 23 Jahre älter als 30 und jetzt werde ich quasi wieder 30, also fühle ich mich total jung.
Alles sehr rund. Flo? Ja.
Ich hingegen bin 28, deswegen 2 Jahre jünger als wir als Band.
Wie du das machst, ne?
Ja, das ist total erstaunlich.
It's magic.
Und, aber es, ja, die Band hält nun mal auch jung, vor allem geistig und hält die Neugier am Leben und ja, das genießen wir schon sehr gerne.
Euer Geburtstagsgeschenk habt ihr euch ja selber gemacht zum 30. Ein Album habt ihr euch geschenkt. Happy Birthday, so heißt es. Macht großen Spaß. Und wir hören jetzt einfach mal kurz rein zusammen, damit die Leute einen Eindruck kriegen. Ich habe mal 3 Songs rausgesucht, die mir persönlich einfach am besten gefallen haben. Und wir starten jetzt mal mit Immer noch hier.
Dass wir verloren gehen, lachst du mich an und sagst, fuck you, I won't do what you tell me. Wenn ich kämpfen will, malst du mir ein Torobad. Auf die Ängste fertig los, wird ein toller Tag. Wir können über alles reden, über Barrikaden schweben, über Mauern segeln, überleben. Wir sind immer noch hier. Fragt, wie es uns heute so geht, sagen wir, von beschissen bis sehr gut. Wenn wer fragt, wann war unsere beste Zeit, sagen wir, zwischen Geburt und Tod. Und wir sind immer noch hier. Wir sind immer noch hier. Wir sind immer.
Also da sehe ich schon die Menge hüpfen beim Konzert, oder? Das ist so einer dieser Songs, ne? Wo das genau so sein wird.
Ja, ich stelle es mir auch vor. Wir haben es aber tatsächlich noch nicht live gespielt, außer bei 2 kleinen Albumpräsentationen. Aber so die richtige Live-Erfahrung mit diesem Lied gibt es noch gar nicht. Aber ich kann es mir auch genauso vorstellen.
Immer noch hier, das ist ein Song so ein bisschen über die Dankbarkeit auch hier zu sein, über die Menschen, die im Hier und Jetzt immer noch an eurer Seite sind. Oder was ist da so die Nachricht?
Darum geht's genau, um die Demut, die wir alle haben sollten, dem Leben gegenüber, die Dankbarkeit, die Verneigung davor, dass wir wir noch hier sein können. Viele können es nicht mehr, die uns nahe standen, aber auch wir als Band sind immer noch hier. Und diese Kombination hat uns irgendwie gut gefallen, das zu besingen, zu betiteln. Und ja, also wir sollten alle einfach das Leben nehmen, wie es ist, und das Beste daraus zu machen, weil die Chancen, die wir haben, sind viel mehr und viel größer, als wir aktuell so als Gesellschaft denken. Und ja, ich hoffe, wir können das als Band so ein bisschen vorleben.
Wie waren denn diese zwei kleinen Gigs? Ich glaube, ihr wart bei Ludwig Beck in München abgespielt und im Volkstheater habt ihr so eine Listening-Session gehabt. Ne? Wie war das, diese neuen Songs? Waren die schon so richtig schön rund und geschmeidig oder noch ein bisschen eckig? Wie war's?
Also überraschend gut, würde ich sagen.
Cool.
Und hat natürlich total Spaß gemacht, so zum ersten Mal die Lieder zu spielen. Das ist immer was sehr Besonderes, ist sehr aufregend, alles andere als Routine. Mhm. Und man ist natürlich sehr gespannt auf die Reaktion der Leute und so, und war total schön.
Was waren denn da für Leute? Waren das jetzt so alte Sportfreunde stiller Fankurve? Oder habt ihr das Gefühl, da war auch jemand, der schon mit Kindern dann wieder da war? Oder habt ihr da so ein bisschen Gefühl dafür?
Ja, es ist einfach unheimlich schön zu sehen. Es sind halt einfach alle Generationen so gefühlt. Es sind Kinder da, es sind Studenten da, es sind Eltern da. Mhm. Auch wirklich Menschen teilweise jenseits der 70. Also irgendwie alle.
Echt?
Das ist ja witzig. Und alle da. Und ja, und wir teilen da irgendwie miteinander so einfach die Vibes des Lebens, der Sportfreunde.
Würdet ihr eigentlich sagen, dass ihr jetzt, wenn ihr an Songwriting geht, ihr habt ja in Spanien dieses neue Album geschrieben zusammen, geht ihr da irgendwie anders vor als früher bei Alben, oder ist es genau gleich geblieben, dieser Prozess, dass das eigentlich einer fängt mit was an und dann machen die anderen so ein bisschen mit, so habe ich das Gefühl, so läuft es ja bei euch, ne? Einer hat so eine Grundidee und dann bastelt man was zusammen. Ist das immer noch so oder hat sich da was verändert in den letzten Jahren so an dem Prozess?
Also in den meisten Fällen ist es so. Wir haben aber auch wieder verstärkt zugelassen, dass man einfach mal losjammt und versucht, gemeinsam einfach eine Idee zu finden. Aber der Großteil entsteht durch eine Idee eines Einzelnen und wird dann im Konstrukt, also zu dritt, finalisiert. Sowohl der Text, als auch, weil ja jeder individuell seine Stärken einbringt, machen wir dann gemeinsam das Lied fertig. Es ist nicht ganz richtig, dass wir in Spanien die Lieder geschrieben haben. Es handelt sich um zwei Lieder, die wir da irgendwie entstehen haben lassen. Das ist eben immer noch hier, das da noch in den Kinderschuhen steckte, aber eifrig am Pool fertiggestellt wurde. Mhm. Und Ti Amo Italiano, die Idee von Peter, haben wir da nochmal so ein bisschen fertig fixiert, aber wir haben dann auch zu Hause hier in München geschrieben. Aufgenommen ist das Ganze in Wien und in Hamburg geworden. Aber ja, der Startschuss fiel in Spanien, weil wir noch einmal da zu unseren Anfängen, was das Studioproduktion bedeutet, hinfahren wollten, genau.
Das da wart ihr ganz am Anfang auch schon mal, und das hat ziemlich gut geklappt damals.
Bei den ersten drei Produktionen.
Ja, ja, ja. Den nächsten Song, den ich rausgesucht habe, der heißt Wir laden uns auf.
Willkommen hier im Irrenhaus. Wir sehen ziemlich müde aus. Wir brauchen einen neuen Schuh. Wie wär's mit einem Powerload? Damit wir wieder richtig existieren, diese riesengroße Liebe spüren, damit wir endlich wieder sind, was wir sind, Menschenskind, ja. Also alle jetzt die Arme hoch, Antennen für den Kräfteboost. Alles steht hier jetzt auf Empfang, wir fühlen die Tanz. Wir laden uns auf, wir laden uns auf.
Also bei den Songs, und das finde ich so krass, ist immer so ein fettes Gefühl dabei. Ne? Also, und ich finde gerade dieses, wir laden uns auf, mir hat das sofort total in den Ohren geklingelt, diese Textzeile, weil wir sind ja auch gerade in einer Zeit, die uns eher so entlädt energetisch. Irgendwie hat man das Gefühl, es wird von allen Richtungen so gesaugt an unserer Energie, an unserer Resilienz auch, was so auf uns einströmt. Hat das so ein bisschen der Hintergedanke, dieses Gefühl zu vermitteln, so als Gemeinschaft sind wir da auch wieder so ein richtig starker Akku?
Ja, auf jeden Fall. Und wir merken ja auch so, wenn wir eben zusammenkommen, wenn wir Konzerte spielen und wenn die Leute da sind, ein buntester Mix an Leuten, dann passiert es, dass man sich auflädt. So, man vergisst eben genau das, dass gerade irgendwas saugt oder dass irgendwie wieder die nächste heftige Nachricht kommt. Und es geht nur was rein so und das tut total gut. Ja. Und bei dem Lied haben wir jetzt auch schon erste Open-Air-Erfahrung gemacht und das ist natürlich super. Bei
läuft,
diesem
oder?
Satz, ja, läuft total krass. So alle jetzt die Arme hoch und dann tausende Arme oben. Super Bild hat es gegeben, ja, jetzt am letzten Wochenende.
Das erinnert mich so ein bisschen an früher, an Ich rocke, wie die Leute so steil gegangen sind. So geht das jetzt bei dem Lied irgendwie ab. Und man hat so das Gefühl, die Leute haben das Bedürfnis, sich das zu sagen. Wir laden uns jetzt einfach auf, weil, ja, wie du schon so bemerkt hast, es zieht alles so, aber ich glaube, ein großer Teil davon zieht einfach bloß im Kopf. Also so, man macht den Leuten einfach schlechte Stimmung. Und im Grunde genommen, wenn die Leute zusammenkommen und sich treffen, ob es auf Konzerten ist oder draußen oder irgendwo, dann laden sie sich wieder auf. Also so, vielleicht einfach nur rausgehen aus dieser Bubble, die das alles aus dem Kopf rauszieht, die einfach nur schlechte Laune und Pessimismus vertreibt. Einfach rein und wieder bewusst werden und sich sagen, ey, lass uns wieder Energie holen von Leuten, von schönen Situationen, an schönen Orten.
Und das ist ja auch so, ich finde es so krass, es ist einem gar nicht klar, was das für ein Erlebnis ist, wenn so viele Menschen auf einem Fleck sind, die alle das ziemlich Ähnliche fühlen in dem Moment. Ja, das ist sowas Verbindendes. Ich war vorletzte Woche bei The No Twist im Zirkus Krone, die haben auch eine eingeschworene Fangemeinde, ja, genau wie ihr. Und das ist, ich bin da rausgekommen, völlig beseelt. Und zwar jetzt nicht nur von der Musik, die ich total mag, sondern einfach auch von diesem, alle fühlen da dasselbe in einem geschlossenen Raum und man ist geschützt von außen so ein bisschen. Und das war ja bei euren Konzerten eigentlich schon immer so. Ich habe euch schon sehr oft live gesehen in den Zeiten, als noch alle ihre Sportjacken getragen haben damals. Und da wusstest du immer, wenn du zu den Sportfreunden gehst, da ist so viel gute Energie und die Leute haben Bock. Und das habt ihr sogar in München geschafft, weil das Münchner Konzertpublikum, finde ich, kann manchmal so ein bisschen steif sein. Aber bei euch war das nie so. Das ist immer abgegangen, ne?
Ich kann mich auch nur daran erinnern, dass es immer abgegangen ist. Also es gab natürlich auch schwierigere Momente, aber das lag dann eher so an uns, glaube ich, dass wir vielleicht nicht mit uns gerade so zufrieden waren oder dass es bei uns irgendwie geruckelt hat. Aber im Grunde ist es auch das, was mir die Leute so zurückspiegeln. So, hey, das so dieser Sportfreunde-Vibe ist halt irgendwie total, so toll auf den Konzerten. Und das finde ich natürlich, da kriegen wir ja auch viel davon ab. So.
Vor dem Album gab es ja eine längere Pause bei euch, auch ein langes Schweigen. Da sprechen wir später auch nochmal drüber, wie das eigentlich gekommen ist. Wie war das denn dann bei euch nach diesen vielen Jahren der Trennung wieder zusammen im Studio zu stehen?
Wir waren 2022 dann wieder zusammen im Studio, also beim Vorgängeralbum Jeder nur ein Kreuz, da haben wir uns wieder gefunden. Lustigerweise zu Corona-Zeiten, wo andere natürlich dem Stillstand erlagen, haben wir uns wieder zusammengefunden, weil wir ja auch quasi durften als Künstler. Und ja, da festzustellen, dass nach so langer Pause wir wieder zusammen funktionieren, war schon ein erhellender Moment und total wichtig für mich. Wir sind ja aus unterschiedlichen Gründen in diese Pause reingegangen, haben unterschiedlich drauf geblickt und dabei wieder zusammenzufinden, schweißt noch mehr zusammen und das ist ein hohes Gut, das wir gerade mit uns tragen, eben nach dieser ja durchaus fast schon Trennung wieder so ins Fahrwasser der Kreativität zu geraten, der Freundschaft. Also das ist schon, ja, vielleicht eines der besten Gefühle, die man so jetzt mitnimmt im etwas höheren Alter.
Da war ja tatsächlich auch eine Zeit, wo ihr auch nicht gesprochen habt, ne? Wo ihr keinen Kontakt hattet miteinander, oder?
Ja, wir haben uns einmal im Jahr so etwa getroffen oder maximal zweimal und einfach nur, um zu gucken, was ist so los, um sich so ein bisschen zu beschnuppern.
Kleiner
aber
Check-in gemacht.
Wir waren schon sehr weit voneinander weg. Also wir haben annähernd so die Sprache füreinander verloren. Also einfach ausgebrannt und wussten nicht mehr irgendwie in Kontakt zu gehen.
Und war dann dieses erste Treffen so ein bisschen wie beim ersten Date, so ein bisschen ungelenkig noch?
Auf jeden Fall. Ich kann mich schon erinnern, es war sehr vorsichtig, sehr, ja, ganz zarte, vorsichtige Annäherung. So. Ja, klar, man will ja nichts, wollte nichts Verkehrtes sagen und so und auch jetzt nicht in irgendwie ein Thema vielleicht gleich aufreißen, das vielleicht ein bisschen belastet ist und so. Und so haben wir dann auch erstmal die Musik sprechen lassen, weil die besser gesprochen hat als unsere Worte. So.
Ach, da seid ihr im Probenraum gleich.
Ja, wir haben, also wir haben uns schon im Café getroffen, haben so ein bisschen gelabert und haben uns dann darauf verständigt, so, ey, lasst uns ausprobieren, wie denn unsere Lieder auf uns wirken so und was das denn uns sagt, so, ob es das jetzt war mit uns oder ob da, welches Gefühl da so aufkommt. Und das Gefühl war eigentlich ziemlich eindeutig und klar, hey, das kann es noch nicht gewesen sein.
Das war
so
sehr aufladend quasi.
Ja, das ist auch aufgeladen.
Das ist Wahnsinn, so eine Sprache zu haben, so eine gemeinsame Sprache.
Ja.
alte Lieder, die einfach viel, viel tiefer und stärker wirken als einfach eine Erzählung oder ein Bild oder ein Film, weil man es in dem Moment miteinander spielt und auch erlebt und durchlebt, so ein Lied, mit all dem, was halt so dran hängt. So.
Total, und da ist ja so ein Rucksack voller Geschichte, voller gemeinsamen Geschichte auch dabei. Immer.
Ja, das hat dann ja auch getragen, das sind ja auch vielleicht ein bisschen platt gesagt, so eine kleine Flügel, die einem ja, über Jahre hinweg raustragen, über ja, eine große Verbindung mit dem Leben bringen.
Ja. Der Marc Liebscher war ja auch dabei, das ist euer Entdecker, kann man sagen, oder?
Ja.
Ja, Manager und Entdecker. Der hat euch irgendwann mal vor vielen Jahren auf einer Bühne gesehen und hat gesagt, Jungs, ich bringe euch ganz groß raus. War das so?
So direkt hat er es nicht gesagt.
Das sind nicht seine Worte.
Nee.
Aber er hat uns zumindest nach unserem eigentlich geplant einmaligen Konzert, hat er uns überredet, weiterzumachen. Mhm. Und der war dann irgendwie angefixt ziemlich schnell und hat uns dann weitere Auftritte besorgt, was damals total wichtig war.
Der ist ja heute auch dabei, der sitzt hier nebenan auf der anderen Seite der Scheibe und der ist seit all den Jahren an eurer Seite gewesen und ist auch ein guter Freund, nehme ich an.
Ja.
Und hat auch den Sporty Spirit, kann
man
sagen.
Auf jeden Fall.
Er ist ein Viertel, auf alle Fälle. Also weil du es vorher gesagt hast, dass er meinte, er macht uns groß. Wir haben in all diesen Jahren des Daseins als Musikband mit Plattenfirmen und anderen Manager anderer Bands durchaus den Satz schon mal gehört. Mhm. Also passt mal auf, kommt ihr zu mir, dann mache ich euch groß. Genau. Aber unsere Antwort war ja immer, hey, was willst du? Wir haben den Marc. Und der war seit Konzert 2 dabei und hat immer schon zu uns gehört. Also wir sind immer schon zu viert. Der Marc fährt all die Jahre auf jedes Konzert mit, fast zu jedem Termin. Und das, er ist ja tatsächlich einfach Fan von uns, von unserer Musik. Und das ist natürlich schon auch eine sehr besondere Verbindung, die uns da prägt, sowohl geschäftlich als auch freundschaftlich. Und das macht auch eben diese Sportfreunde aus. Also dieses Aufeinanderachten, egal ob jetzt das der Manager ist, der Bassist, der Schlagzeuger, der Sänger und Gitarrist oder der das Schlagzeug aufbaut oder der das Licht macht. Mhm. Also wir verstehen uns da schon als Familie, die da unterwegs sein kann.
Ja. Ich habe diese Doku mir angeschaut in der ARD Mediathek. Die ist ja wirklich toll geworden. Sportfreunde Stiller mit dem Herz in der Hand heißt die. Da werdet ihr quasi von den Anfängen bis heute begleitet. Das ist eine BR-Produktion. Wie war das für euch, das dann mal so zu sehen, so erzählt zu sehen? Weil da redet ihr ja auch schon sehr privat über eure Empfindungen, wie diese Trennung für euch war, wie das Zusammenkommen war. Da gibt es auch Krisen, über die mal erzählt wird, aber auch natürlich die großen Momente. Wie war das denn, euch im Film zu sehen?
Also die finale Fassung war so echt bewegend, weil die wirklich so einen Ausschnitt von uns genau so erzählt haben, finde ich. Ich habe mich da wiedergesehen. Man ist ja schnell in so eine Distanz zu Erzählungen, die andere von einem machen, aber die waren sehr nah an uns dran und ich hatte so wirklich so ein tiefes Gefühl so, ey, was ist das für ein Geschenk an uns? Also nach den Jahren, dass sich so viele Leute zusammensetzen, sich so tief mit uns beschäftigen und das auf so einen Punkt bringen. Also einfach ein großes Geschenk, das mich bewegt hat tatsächlich. Also und dann natürlich uns zu sehen als so Jungspunde und durch diese verschiedenen Szenen dann nochmal so zurückzublicken in diese alten Festivals, in diese Gefühle, so wie wir so nach vorne geschaut haben. Ja. Ist schon sehr, sehr besonders. Mhm. Also sehr, sehr schön.
Jetzt hüpfen wir auch mal ein bisschen zurück zusammen in die 90er Jahre. Ihr habt euch beim Sportstudium in München kennengelernt, Flo und Peter. Seid ihr da begegnet? War das sowas wie Liebe auf den ersten Blick? Also habt ihr euch gleich so erkannt und gewusst, das funzt mit uns zwei?
Nicht mal, Peter.
Ich schon.
Weil du vielleicht
kommt
nicht
alles raus.
Nee, also nicht mal, weil ich muss dazu sagen, Sportstudium, bestes ever. Ich würde es jederzeit wieder machen. Also wir haben Diplom-Sport studiert, was bedeutet, wir haben sehr viel Praxis gehabt. Waren aber dadurch, dass Brucker mit B anfängt und Weber mit W, in den Praxisfächern eigentlich nicht oft zusammen, wenn überhaupt beim Fußball. Und das war ja das Verbindende, dass man aufeinander als Sportler trifft. Und wir sind sehr spät so als Sportler aufeinander getroffen. Man hat sich zwar vom Weiben schon immer gesehen, aber zum ersten Mal...
Weil ich halt so schnell war und du mich immer nur von hinten kurz vor
Du wärst in der Dünne da hinten. Da hängen ja zwei Fäden aus der Turnhose raus. Auf alle Fälle, da kam man dann mal so richtig ins Gespräch bei der Winterexkursion, so nach einem halben Jahr. Mhm. Aber da hat es gleich natürlich gefunzt. Da waren wir gleich zusammen im Bett gelegen und haben Musik gehört. Und da war natürlich die Erkenntnis nicht fern, dass man gemeinsam mal Musik machen
kann. Was habt ihr da gehört?
Smashing Pumpkins haben wir da gehört.
Und da haben beide Herzen schneller geschlagen.
Ja, genau, da konnten wir uns drauf einigen. Das war, glaube ich, so das Bindeglied zwischen deinen Grunge-Vorlieben und meinen Britpop-Sachen, genau.
Also dann wusstet ihr beide schon, ihr mögt so ziemlich ähnliche Musik. Ihr wollt beide in der Band spielen, aber ihr wart, glaube ich, beide Schlagzeuger zu der Zeit noch.
Ja, genau.
Auch Peter, ne?
Mhm.
Und dann hast du gesagt, gut, dann singe ich halt.
Ja, ich hatte damals schon so ein bisschen angefangen, auf der Gitarre mir Akkorde drauf zu schaffen. Und irgendwie hat es mich dahin gezogen, Lieder zu schreiben. Und deswegen fiel dann die Wahl auf mich als Sänger und Gitarrist, obwohl ich mich so nenne ich mich ja heute noch nicht mal richtig so, aber...
Nennst du dich nicht? Sänger?
Ja doch, Sänger.
Okay.
Ja, nenne ich mich Sänger?
Hallo.
Ja, sag mal so.
Ich glaube, das steht überall, auf jeder
Platte. Ich bin schon der Sänger dieser Band. Ja doch, das sage ich schon. Aber ich bin jetzt kein sonderlich toller Gitarrist. Aber mir ging es halt eher immer mehr um Begleitung, so die Akkorde, ja, die Harmonien zu setzen. So. Genau, und das hat damals begonnen und deswegen, und das war auch gut so, dass der Flo das Schlagzeug übernommen hat, weil er einfach ein Wahnsinns-Drummer ist. So. Der
absolut
uns immer so die Power von hinten halt, ja, gegeben hat. Das war schon,
ja,
sehr wichtig.
Das stimmt.
Aber ich muss jetzt tatsächlich meine Lanze für Peters Schlagzeugspiel brechen und das jetzt hier in aller Öffentlichkeit. Der Detlef, unser Tonmann, der sagt natürlich schon immer, es gibt nämlich ein Lied, wo Peter am Schlagzeug sitzt. Mhm. Und der sagt, also wenn der Peter am Schlagzeug sitzt, dann muss er fast die Kick, also die Fußtrommel, etwas runterdrehen, weil der
so
viel Power
hast.
Ja, schau mal die Waden an.
Schau mal, wie dünn die sind.
In Franken sagen wir, das ist aber Steckerlassbeine.
7 Millimeter dick ist sein
Trotz meiner Steckerlassbeine.
Aber irgendwas legt er da rein. Nee, Peter kann schon auch sehr gut Schlagzeug spielen, aber ich muss sagen, ich hatte damals überhaupt keine Verbindung zur Gitarre. Und dann haben wir uns darauf geeinigt. Und irgendwann war klar, jetzt nehmen wir mal den einen Bassisten von Peters anderen Band dazu, aber wir brauchen, schön wäre, wenn wir einen finden würden, der mit den Füßen Orgel spielen kann. Und so haben wir dann.
Aber Riede, das finde ich so eine coole Geschichte, wie du zu der Band gekommen bist, weil ihr habt zu zweit angefangen mit anderen Bassisten. Da seid ihr auch schon live aufgetreten, noch als,
genau,
Stiller damals,
ja,
glaube ich, ne?
Mhm.
War nicht so viele Leute im Publikum.
Nee.
Und habt ihr auch mal Fußball gespielt, ne?
Auch das, ja. Gut, man muss ja irgendwie überbrücken so zwischen
auf
den
der
Liedern.
Bühne.
Auf der Bühne, klar.
Wenn man bloß 3 Lieder hat,
ja, genau,
aber 45 Minuten spielen sollte, dann...
Zwischendurch ein kleines Match. Und du hast dir damals überlegt, du möchtest gerne in einer Band spielen,
ja,
und du bist das total professionell angegangen und strategisch.
Klar, das ist der Glaube daran, dass man Wahrscheinlichkeiten biegen kann.
Mhm.
Ich habe es vor all meinen Freunden proklamiert. Ich nehme jetzt ein Jahr Zeit, die Band zu finden und mache alles.
Und hattest du denn eine Vorstellung, was das für eine Band überhaupt sein soll? Oder
nee,
hast du gedacht, Hauptsache Spaß?
Es soll eine geile Band sein.
Okay.
Aber der Bass muss unterhalb der Gürtelschnalle hängen und sie müssen mich nehmen, obwohl ich steil gehe.
Okay.
Und egal, was für eine Musik. Und ich habe es hier aber nach 6 Wochen im Backstage, im Vorprogramm von Boxhamsters gesehen.
Mhm.
Und ich war verliebt. Ich war echt verliebt. Und ich dachte mir, die...
Du sprichst von uns, oder?
Ja, 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 genau, in die Band. Und da dachte ich mir, ich bin halt der Richtige für die Band.
Und dann habt ihr euch zusammengefunden und da gab es erstmal wahrscheinlich einen Test im Proberaum. Wie hat er sich da angestellt, Herr Rüder?
Ja, er ist halt abgegangen. Ich bin dann so ein bisschen so zur Seite, so, was geht denn mit dem? So, ich war so ein bisschen skeptisch, aber Flo war gleich hin und weg,
okay,
von dem Typen. Das fand er super. Und wir hatten dann ja auch nach unserem ersten Konzert, hatten wir ja auch ein geiles Gespräch. So.
Ja, ich wurde in den Bus eingeladen für ein ernsthaftes Gespräch, weil ich halt viel zu krass abgegangen bin.
Zu krass?
Aber bitte, Peter, sag du.
Ja, ich hatte so das Gefühl, ich bin dann mit meinem Mikro und so immer weiter so nach rechts außen auf die Bühne, musste ich so Platz machen, weil der Rüde halt so doing, doing, doing. Und dann habe ich ihn mal zum Gespräch zitiert, so, Rüde, so geht das nicht. Du musst schon auf deiner Seite bleiben und so.
Ja, aber der tiefe Bass ist geblieben, ne?
Ja, so einigermaßen. Ich habe ihn ein bisschen höher genommen, damit ich tatsächlich ein bisschen spielen kann.
Rücken.
Auch.
Rücken ist ja auch, ne? Dann mit 50. Ach nee, das bist du, Flo, oder? Mit dem Rücken.
Aktuell, ja.
Ja, scheiße, Mann.
Nee, ich habe, das tatsächlich, ja, hatte ich, doch, ich hatte schon öfter Hexenschüsse, gell?
Ja, aber im Grunde bist du unzerstörbar. Das ist wirklich, der Rüde ist unglaublich. Der kann essen, was er will, ja, egal was
Eisen
es ist und woher es kommt, so. Und er kann runterspringen von aus welcher Höhe er auch will und dann tut sich einfach nichts.
Naja, jetzt ist es auch, es gab ein Fanal. Ich habe mir schon was getan, habe es halt nicht bemerkt. Und
was
insofern,
hast du, von der Box gesprungen und Bänderriss,
nee,
oder sowas?
Nein, ja, ich bin durch den Wald gelaufen und bin unbeabsichtigt in einem Spagat gerutscht und habe mir 2 Hamstrings abgerissen, ohne es zu merken.
Gott.
Also voll.
Das klingt schrecklich und ist ein wahnsinniger, unglamouröser Unfall.
Und es ist so, der Nachbarsjunge war dabei und der hat mich ausgelacht und hat unseren Song von damals gesungen, die Single, das ist spektakulär. Und ich lag halt so im Dreck und mir hat alles total wehgetan und das ist spektakulär. Und singt halt die komplette erste Strophe durch und verhöhnt mich. Na, so viel dazu, kleiner Ausflug.
Also der erste Indie-Hit, an den ich mich erinnern kann, war Wellenreiten. Das war so das Erste, was ich von euch je gehört habe. Der lief dann auch im Radio bei, weiß ich nicht, Radio Gong oder so hat den gespielt, glaube ich, damals, ne?
Das kann sein, ja.
Ja, ich glaube schon. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wann ihr den ersten Song von euch im Radio gehört habt und was Wellenreiten?
Also das erste Lied, das ich von uns im Radio gehört habe, war Wunderbaren Jahren auf M94.5, so der Studentenausbildungssender.
Das war ja aber später dann, oder? Nee, war das vorher?
Das müsste vorher gewesen sein. So von unserer EP, von unserer ersten. Genau, und da bin ich ja schier ausgetickt, natürlich. So. Also ich weiß ja noch, wie wir es gefeiert haben, wenn wir mal einen Aufkleber von uns irgendwo gesehen haben. Also man hat ja wirklich so kleine Momente des Fames, die man dann total hochleben lässt und so. Wenn man mal in einem Programmheft auftaucht mit dem Namen und so.
Von Marks Guide, also die Zeitung von Mark und der Aufkleber, den der Mark sich ja auch irgendwo hingeklebt hat.
In allen Clubs in Basel, München.
Ja, genau. Naja, so feiert man halt jeden kleinen Step irgendwie des Größerwerdens, so des Wachsens.
Hattet ihr denn damals so am Anfang als Band irgendwie so eine Vision, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen, was weiß ich, ein Nummer-1-Album, wir wollen in ganz Deutschland vor großen Publikum und ausverkauften Hallen spielen? Oder wart ihr eigentlich immer mehr so ein bisschen im Moment und habt gesagt, wir wollen Musik machen, wir haben Spaß dran und wollen irgendwie davon leben können?
Also nicht mal dieses davon leben, also schon natürlich, man hat so komische, vage Träume, aber das war ja nie so konkret. Aber interessanterweise hat ja der Rüde, du hattest ja so eine Vision von uns, gell, als du dann in die Band kamst.
Ich habe es voll gespürt. Also so, dass es riesig wird. Aber riesig war für mich sowas wie das Atomic Café bundesweit oder vielleicht ein bisschen größer, 500 Leute, also in eigenen Läden. Und mit den nächsten Schritten hatte ich dann so das Gefühl, so, naja, eigentlich war das für mich riesig. Also so vielleicht auch, ich habe es ein bisschen verglichen natürlich mit meinen damaligen Lieblingsbands so. Aber natürlich gibt es da kein Bild so dafür. Das ist einfach nur dieses Gefühl, dass es halt so voll mit mir connected hat. Und dass jeder Moment, wenn man, egal vor 3, 5, 10, 20 Leuten spielt, die Leute halt so ein Leuchten im Auge in den Augen bekommen. So, ich hatte schon das Gefühl.
Wie war das für dir, Flo?
Ich finde es jetzt spannend, was der Rüde sagt, weil du hast ja doch ziemlich mit einem klaren Bild versucht, eine Band zu finden. Das war ja fast schon konzeptionell, wie du das angegangen bist. Und dann, als wir uns gefunden haben, haben wir eigentlich eben nicht so gesagt, wir müssen eine Nummer-1-Band werden und wir wollen. Also du hast vorher was Spannendes gesagt, dass wir im Moment lebten, so war es. Wir waren ja junge Menschen, die einfach was erleben wollten, raus wollten, mit anderen Menschen in Verbindung treten wollen. Unterwegs zu sein war für uns das Allerhöchste in diesem Sprinter oder im Anfang in Peters Campingbus. Wirklich so 4, 5, 6 Tage unterwegs sein zu können, war das Nonplusultra. Und ich weiß nur, dass wir irgendwann meinten oder wahrscheinlich auch vom Marc initiiert, hey, wir sollten schon eine Plattenfirma finden, um etwas mehr Finanzen zu haben beim irgendwie konstruktiv sein. Und das war dann so ein Ziel. Okay, lass uns eine Plattenfirma finden. Aber dass wir irgendwann mal Videos drehen oder sowas, das war anfangs nicht im Gepäck.
Ja, mit dem Kompliment hat sich dann sehr viel verändert für euch. Das war ein riesengroßer Hit. Habt ihr mal so eine ungefähre Ahnung, auf wie vielen Hochzeiten der Song schon gespielt wurde?
Eine ungefähre Ahnung, ja, weil erst gestern haben es wieder ein paar Leute erzählt, so dass es ihr Lied ist halt. Und das ist natürlich toll, so wenn die so viel Liebe ist durch ein Lied oder mit einem Lied von uns verknüpft. Ja. Das ist ja das Beste, was man sich vorstellen kann.
Und ich kann mir vorstellen, dass das halt auch was total Schönes ist als Musiker, als Band, wenn man so einen Song raushaut, der dann im Leben der Menschen so eine große Rolle spielt. Weil das sind ja so die Wellen, die man auch so hinterlässt irgendwie so im Leben von anderen Menschen. Das ist ja was voll Wertvolles und dann hat man ja ganz viel geschafft. Ich kann mich erinnern, der Song lief, als meine Tochter ihren letzten Grundschultag hatte. Da gibt es immer große Party und so. Und da haben die Eltern so einen Tunnel gebildet. Die Kids sind alle durchgelaufen und dann lief dieser Song. Alle Eltern am Heulen gewesen natürlich, aber das werde ich halt auch nie vergessen. Ne? Das war der Song, das war das Gefühl, das gehört für immer zusammen und ich glaube, so geht es einfach ganz, ganz vielen Leuten, gerade mit diesem Lied. Hat sich denn da eigentlich mit diesem Erfolg ein bisschen was verändert dann so in eurem Leben als Musiker? Habt ihr noch größere Hallen bespielt? Habt ihr einen größeren Fame gespürt? Weil das war ja schon so die erste große Single, ne?
Ja, wobei es eigentlich erst im Laufe der Zeit dann so groß geworden ist, das Lied. Damals war es schon, das Video lief und es lief im Radio und wir haben zum ersten Mal auch Kritik bekommen und so. Ich weiß noch so, wie unsere Sprache kritisiert wurde, dass das jetzt so vielleicht ein bisschen banal da so rumplätschert und so. Weiß ich auch noch. Dann kam zum ersten Mal so Reaktionen, was ja auch immer ein Zeichen ist, dass es irgendwie breiter wird. Das
wird wahrgenommen.
Ja, genau. Und dann weiß ich, dass wir 2004 eine riesige Tour gespielt haben, die ich jetzt eigentlich im Nachhinein erst begreife, wie groß das dann war. Mhm. So damals, als wir drin steckten, haben wir es überhaupt nicht gecheckt. Mhm. Wir sind nach Düsseldorf gefahren, haben vor 7000 Leuten gespielt und so und haben halt gespielt.
Ja, ja. Ja,
so ungefähr.
Manchmal bin ich auch, wenn ich jetzt zurückschaue, also ich finde es unglaublich, wie wir da einfach in so einem Selbstverständnis zu dritt vor Menschenmassen standen. Genau, aber das ist ein bisschen so ein anderes Thema. Aber ja, wir haben es einfach dann gespielt und haben es gar nicht so wahrgenommen. Ja.
Und das ist, glaube ich, mit der MTV Unplugged-Version nochmal richtig groß geworden, ne? Das Kompliment dann, ja. Der Sommer 2006, darüber müssen wir jetzt natürlich auch sprechen. Da hat sich ganz schön viel verändert für euch. Viele Menschen wissen seit eurem Song, wann Deutschland Weltmeister geworden ist. Geht mir ganz genauso. Ich habe keinen Plan von Fußball. 54, 74, 90, 2006 oder 2010. Wie heißt denn jetzt eigentlich richtig? 2006 ist die. Oder
also das war Versionen.
Schon, das war schon
es gibt
ein
sehr,
genau, es gibt zwei Versionen, war ein cleverer Schachzug von uns, wie ich finde, sehr gewieft,
ja,
mit einer
auch
gewissen,
ganz clever.
Sag mal Schüspe oder Huspe.
Huspe.
Ja, das war Wahnsinn. Also wie wir es so festgelegt haben, dass es doch sein könnte, dass 2006 nicht klappt mit dem Titel, haben wir sofort die 10er Version, also nicht nachgeschoben, sondern schon im Vorfeld parat gehabt. Also tatsächlich ganz witzig. Aber was wir mit dem Lied erleben durften als Fußballfreaks und Fans, kannst du ja Bücher füllen.
Also man muss ja mal nochmal zurückdenken. Das war ein Sommer, da hat man Deutschland irgendwie auch nicht so richtig wiedererkannt. Ne? Da waren viele Public Viewings, alle waren irgendwie gut drauf, gelöst, happy. Und dann kommt ihr mit diesem Song ums Eck. Du hast den ja als erstes so als grobe Idee im Kopf gehabt, ne? Daheim auf dem Sofa sind dir da so ein paar Zahlen zugeflogen.
Ja, es klingt immer so witzig, also wenn man erklärt, ja, ich saß da in Unterhosen auf dem Sofa und da ist mir dieses Lied eingefallen. Also ich glaube, dass 80% der Menschen, die Lieder schreiben,
Unterhosen tragen
oder irgendwo, also jetzt nicht unbedingt im Studio sitzen und dann sofort aufnehmen, sondern so Lieder kommen ja irgendwie in den skurrilsten Momenten. Aber dennoch, ja, es ist richtig, ich habe zweite Liga geschaut, weil die Löwen da in der zweiten Liga waren, offenbar beeinflusst durch Ergebnisse.
Das sind war nach Zeiten.
Das war nach Zeiten, genau. Jetzt gibt es zwar immer noch Ergebnisse, allerdings in der vierten Liga. Und habe da irgendwie schon mal nachgeforscht, wann denn Deutschland Weltmeister wurde, weil wir haben uns ja 2002 sehr weit aus dem Fenster gelehnt und als die Information durchgesickerte, dass in Deutschland die WM 2006 ist, war von uns sofort dieser Satz da, ja, und wir schreiben die Hymne für dieses Ereignis.
Ja.
Also waren wir ja irgendwie so ein Lied schuldig den Leuten und dann kam das daher. Ich habe es am nächsten Tag den beiden vorgespielt, spitze. Wir haben dann auch die Strophen irgendwie fertig gemacht. Ich habe es eigentlich sofort als absolut richtig empfunden. Ich fand es witzig, dass du in der Doku jetzt gesagt hast, dass du es am Anfang ziemlich banal fandst. Also wir haben schon diskutiert, so, aber
ob es ein bisschen zu haut drauf ist.
Ja, ich meine, es könnte natürlich, läuft ja auch hier und da auf dem Oktoberfest.
Hallo,
also,
das ist ein Fußballsong, der muss
genau,
doch auf die 12 sein, oder?
Das war dann einfach auch natürlich schon so gewollt und so ein bisschen angelehnt an Three Lions, das beste Fußballlied ever. Und ja, und dann ging die Reise los. Das war für uns Wahnsinn.
Ihr standet irgendwann dann mit der deutschen Nationalmannschaft am Brandenburger Tor und da habe ich mir auch ein bisschen die Augen gerieben, weil natürlich der Song hat den Weg gefunden, der war nicht der offizielle WM-Song, muss man ja sagen, wurde dann aber trotzdem gesungen in den Stadien. Das war wie so ein Selbstläufer, ist riesig geworden, alle konnten den mitsingen und dann gab es diese große Bühne. War das auch einer dieser unwirklichen Momente in eurem Bandleben? Ich kann mir vorstellen,
völlig.
Der Schweinsteiger hat auf deinem Schlagzeug rumgehauen, ihr wart neben den ganzen großen Stars gestanden.
Völlig unwirklich. Ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich stattgefunden hat, so in der Rückschau, aber ich glaube schon, oder?
Es gibt Beweismaterial,
Peter. Ja, genau. Ja, das war unglaublich, da unter dem Brandenburger Tor zu stehen. Ich weiß noch, wir haben, glaube ich, eine geraucht und so und dachten, das gibt's ja nicht, das gibt's ja nicht, das gibt's ja nicht. Aber was ich überhaupt das Schöne daran fand, ist, dass diese Feier überhaupt stattgefunden hat, weil wir sind ja ausgeschieden.
Genau.
Also
Dritter geworden.
Genau. Wir sind ja im Halbfinale, war ja eigentlich die Party vorbei gefühlt, aber sie war nicht vorbei. Und das fand ich auch sehr undeutsch, dass dann halt einfach alle gesagt haben, hey, nein, das war aller Ehren wert und so und wir feiern euch weiter, weil ihr das erreicht habt, was ihr da gemacht habt und wie ihr es gemacht habt und so. Und das fand ich eigentlich das Schöne dran.
Mhm. Ich fand das schön, eigentlich, also wenn du diesen Begriff undeutsch verwendet hast, etwas Neues als eine deutsche Seite kennenzulernen. Also so dieses total großzügig zu sein mit Gunst und mit Positivität, ja, mit Menschen willkommen zu heißen. Also wir haben uns als Land in so einer fantastischen Weise gespürt und waren stolz darauf, auf diese Dinge zu tun, vor denen wir sonst immer Angst haben, und haben dabei gemerkt, wie schön es ist, da über den eigenen Schatten zu springen. Also dass das halt auch einfach wir sein können, jemanden zu feiern, obwohl er verloren hat.
Ja.
Also so, das war unwirklich wunderbar, und ich fände es unglaublich, würden wir wieder so einen Moment irgendwann wieder erleben, wo man halt innerhalb von wenigen Wochen mal die Stimmung wieder dreht, weil die Stimmung war ja davor auch irgendwie in so einem komischen, gedachten Elend. Und ich verliere die Hoffnung nicht, dass wir dort wieder hinkommen, weil wir graben uns jetzt gerade immer tiefer rein in so ein Schmarri.
Ja.
Also jetzt
diesen
Spirit, please mal raus.
Können wir mal gut gebrauchen jetzt. Schaut ihr WM gerade, die aktuelle?
Ja, schon. Also wir stehen manchmal auf der Bühne, was ein bisschen blöd ist.
Läuft da so ein kleiner Bildschirm dann unten mit? Läuft aber kein kleiner Bildschirm
doch,
mit. Doch, echt?
Auf jeden Fall.
Habt ihr da so ein Handy dann liegen?
Ja.
Größer als Handy. Ein bisschen größer.
Ein iPad mit WM-Spielen, das ist ja lustig. Okay.
Also ja, manchmal braucht man es natürlich. Mhm. Also wenn die deutsche Mannschaft spielt und wir gleichzeitig auf der Bühne stehen, dann braucht man die Info natürlich.
Okay.
Und ansonsten war es jetzt schon schön auf Tour, so wenn wir fertig waren, dann im Bus Glotze anzuschalten und dann noch das 0-Uhr-Spiel anzuschauen oder so. Also wir sind schon relativ eingetaucht so in die WM. Ich finde es auch schön. Ich habe ja im Vorfeld so ein bisschen skeptisch drauf geschaut, wie es wohl werden wird, ob die Stadien voll sein werden, weil es waren ja so lauter so Nachrichten wie horrende Preise, totale Kommerzialisierung, dann das politische Amerika mit Eis, wie gehen die mit den Leuten um und so weiter. Ja. Also viel. Und jetzt macht es eigentlich ganz schönen Eindruck. Also was so die im Fernsehen auch erzählen, so Jürgen Klopp, wenn er sagt, so er nimmt eine wunderbare Stimmung wahr und sieht, er spricht eigentlich ähnlich so wie das, was wir 2006 wahrgenommen haben, dass halt sehr offenes Aufeinanderzugehen ist und sie sehr schöne menschliche Begegnungen haben und so. Und dann, das freut mich natürlich, dass die das jetzt so drüben erleben.
Ja, das ist total schön. Wenn das dynamische Ticketing wieder abgeschafft wird, dann bei der nächsten WM.
Ich würde sagen, die Preise bleiben natürlich und diese Machenschaften der FIFA. Ja. Aber der Sport zeigt sich doch von einer guten Seite und das Verbindende kann man durchaus verfolgen. Ja, das schon ganz gut.
Schauen wir mal, wie es läuft für die deutsche Nationalmannschaft. Vielleicht kriegen wir wieder ein bisschen 2006er Spirit rein. Für euch war das ja dann wirklich der Moment in eurer Bandkarriere, wo euch dann jeder kannte in Deutschland. Also diesen Song konnten alle singen, vom Kleinkind bis zum Opi, alle. Und Deutschlandfahnen wurden geschwenkt. Nicht nur bei euren Konzerten rund um die WM, sondern tatsächlich auch danach hat sich da was verändert an eurer Fanbase. Ne? Wer da so gekommen ist. War das auch manchmal ein bisschen komisch?
Also uns hat es ganz schön durcheinander gewirbelt. So. Wir konnten nicht so richtig gut damit umgehen, mit diesem Erfolg, sage ich mal, oder dass es jetzt so breit geworden ist, oder dass wir auch feststellen mussten, dass Fans von früher sich vielleicht ein bisschen abgewandt haben, die jetzt keinen Bock auf das Fußball-Image hatten. So. Also das hat uns schon zu schaffen gemacht so in der Folge dessen. Und wir wollten uns halt musikalisch dann rechtfertigen danach so ein bisschen, was auch schwierig ist. Ja. Dann rutscht es halt sehr in den Kopf rein, was bei Musik nicht so gut ist, finde ich.
Ja. Man sagt, wir müssen jetzt wieder ein bisschen gegensteuern und auch wieder die cooleren Leute so ein bisschen abholen. Ne? Habt ihr denn eigentlich, also weil der Erfolg war dann ja wirklich massiv, ne? Im ZDF-Sportstudio habt ihr gespielt und da waren die ganzen Stars, ihr habt Pelé getroffen. Also das ist ja gerade für so Fußballbuben wie für euch, ist es doch ein Irrsinn, was man da plötzlich erleben darf. Habt ihr euch denn da auch ausgetauscht in der Zeit? So, wie verarbeiten wir das? Wie kommen wir klar? Haben wir irgendwie Stressfaktoren? Überfordert uns das? Wenn ja, wie können wir damit umgehen? Gab es solche Gespräche zwischen euch?
Also nicht auf so einer Basis. Ich glaube, wir sind einfach nur durchgegangen und haben es gefeiert und einfach wahnsinnig viel Freude empfunden, also auch einen Beckenbauer zu treffen. Also großartig, dass er die WM hierher geholt hat. Und nee, wir standen da in so einem Sturm und haben ihn einfach nur gefühlt. Das Aufarbeiten kam dann wie so ein Kater, so ein paar Monate später. Eine Form des Katers, weil so ein gewisser Stolz war ja schon immer dabei, aber halt so Fragezeichen, wie geht's eigentlich weiter? Und ja, daraufhin hat halt dann einfach so eine neue Suche begonnen, die schon so ein paar Jahre gedauert hat.
Also ich habe schon in Erinnerung, dass wir schon versucht haben, den in Anführungsstrichen Erfolg oder diese Aufmerksamkeit umzumünzen in einen Weg, wie wir die Hörerschaft vergrößern können, haben dann eben mit diesem nachgeschobenen Album, das jetzt nicht so geklappt hat im Nachgang, wobei ich das Album eigentlich ganz gut finde, aber vielleicht eine Spur zu verkopft, wie wir das nutzen können. Und nach meinem Empfinden, wenn ich auf die Sportfreunde schaue, wo wir immer kleine Schritte des Erfolges und der Treppe aufwärts nahm, war jetzt 2007 oder 2008 dann eher so eine Stagnation zu spüren, weil wir ja dachten, so jetzt kennt uns jeder, mit dem Labum-Album können wir jetzt auch große Hallen buchen. Weiß ich, zum ersten Mal haben wir da dann wirklich Hallen überbucht oder wir haben zu große Hallen gebucht für die Leute, die dann kamen.
Eine neue Erfahrung,
die mir jetzt weniger Stress bereitete, weil ich mir gedacht habe, ja, lieber ist die Halle nicht ausverkauft, kommen aber 1000 mehr als in eine ausverkaufte Halle. Aber ich weiß, dass wir ab dann ganz anders auf Buchungen geschaut haben und mit Marc sehr intensiv gesprochen haben. Ist es besser, eine ausverkaufte Halle zu haben, aber halt dann irgendwie stehen 500 Leute draußen und kommen nicht rein? Oder geht man in große Hallen, die verlieren sich aber die Leute? Also das hat da gestartet, finde ich, in der Zeit, wo wir im Vorfeld nicht so sonderlich irgendwie drauf geschaut haben. Und diese Diskussion begleitet uns immer noch, wenn wir auf Konzerte schauen. Mhm. Und genau, seitdem sprechen wir anders über Konzertbuchungen.
Ich finde es so wichtig, in einer Situation zu sein, in der man sich positiv überraschen kann, in der die Ansprüche nicht zu hoch sind. Und damals war es halt so, also uns hat es lange begleitet, dass wir überrascht waren, dass wir uns gefreut haben an den Dingen, die passiert sind, und meistens haben sie unsere Erwartungen übertroffen. Und irgendwann waren unsere Erwartungen so hoch, dass man sie eigentlich nur enttäuschen konnte. Mhm. Und genau das war die Situation mit diesen Hallen. So, ich will nie wieder in so einer Situation sein. So, ich will einfach nur bei uns sein, bei der Band sein. Lieber kleine Hallen, voll. Dass sie einfach nur, ich weiß es nicht, dieses Ding, dieses immer größer und weiter, das überzieht so schnell mit irgendwelchen Ansprüchen an irgendwelche Dinge, die man nicht beeinflussen kann.
Macht ja in den seltensten Fällen auch glücklich, ne? Schneller, höher, weiter.
Ja, man sieht es ja auch jetzt so, wenn ich so durch Social Media scroll und wenn ich auch bin, ich folge halt verschiedenen Bands und Künstlerinnen, und dann sehe ich auch, wie halt jeder schreibt und sagt, boah, das war der absolute Wahnsinn. Mhm. Der größte Abriss ever. Am nächsten Tag, was war denn das bitte? Das war ja das Allergrößte und so. Ich meine, wo soll es denn hingehen eigentlich? Mhm. Ich habe das Gefühl, jeder hat das Gefühl, er muss schreiben, dass er gerade das Allerkrasseste in seinem Leben erlebt. Mhm. Und die Leute, die dann dort sind, müssen es auch so wahrnehmen. Und dann muss man beim nächsten Mal, muss es noch krasser werden. Mhm. Also das führt doch, wo führt es hin? Also zu einer völligen Überforderung, zu einer Depression, wenn es dann nicht hinhaut, oder wenn man merkt, so, oh Scheiße, mein Leben ist ja gar nicht so.
Ja.
Obwohl ja eigentlich kein Leben so ist, aber es wird halt dauernd vorgegaukelt so. Also was für ein Pressure und was für ein Druck.
Total,
so,
das ist auch dieses digitale Paralleluniversum, das macht dich ja wahnsinnig. Ja. Aber ich habe das Gefühl, du bist so derjenige, der immer so am entspanntesten ist, oder? So mit solchen Situationen, kann das sein?
Das ist witzig, also der entspannteste bin ich definitiv nicht in der Band.
Nein, aber
gerade der Blick auf, auf jetzt sagen wir die Hallenbuchung, also mir wäre es so ein bisschen egal, wenn sich die Leute hinten verlieren und die einen Lagerfeuer machen da hinten irgendwo im Eck, aber wir 1000 Leute mehr erreichen, dadurch sehe ich irgendwie nützlicher, aber wie gesagt, wir haben schon eine Einigung zu viert und ich verstehe natürlich den Vorteil eines ausverkauften heißen Konzertes, logisch, aber es hat vielleicht damit zu tun, dass ich bei mir, Scheitern ist bei mir auch individuell anders definiert als bei vielen anderen Menschen und vielleicht habe ich da einen etwas entspannteren Blick, zumindest bei dem Thema.
Mhm. 2009 gab es dann ja einen Ritterschlag für euch. Ne? Da kam MTV um die Ecke und hat euch gefragt, habt ihr denn Lust auf ein Unplugged? Und man muss sagen, das haben große Bands auch schon gespielt, Nirvana, R.E.M., Kiss, The Cure. Seid ihr da gleich drauf gehüpft und habt euch gefreut? Weil da muss man ja ganz viel auch arbeiten dafür, für so ein Unplugged. Ne? Also das ist ja mit klassischem Orchester. Das heißt, die Songs, die ihr hattet, die müssten ja dann umarrangiert oder wie nennt man das?
Als ja, Musiker? Genau so.
Umarrangiert werden. Wart ihr da gleich Feuer und Flamme oder?
Nee, erstmal voller Zweifel, auch aus unserer Situation heraus. So die Jahre davor waren kraftraubend und so. Und eigentlich so ein großes Projekt jetzt vor der Stirn zu haben, war für uns eigentlich eher oder für mich persönlich schwer vorstellbar. Wir haben uns zum Glück darauf eingelassen, auch musikalisch konnten wir es uns im ersten Moment nicht genau vorstellen. So, was wir doch immer auf den Verzehrer steigen und eigentlich immer so laut, wie es geht, Musik machen.
Sportlich so sollen, sind leise.
Ja, genau, sollen plötzlich so die leisen Töne in unseren Liedern suchen. Und dann war es eigentlich, als wir uns dann darauf eingelassen hatten, das musikalisch Spannendste, was wir bis dato erlebt hatten. So die Auseinandersetzung mit den eigenen Liedern, die Größe darin zu entdecken, was passiert, wenn man dann Streichinstrumente dazufügt, und dann sind wir ja total in den Wahn geraten, in den Kreativen, und das war wirklich ein total tolles Dreivierteljahr.
Ja. Wie hast du das erlebt, Rüde?
Ja, es war halt so eine total neue Herangehensweise ans Arbeiten. Also ich habe mir einfach ein Projekt dann wieder gesucht. Ich habe erstmal einen Kontrabass gekauft und mir gesagt, ich will jetzt Kontrabass lernen, bis ich in einem Orchester spielen kann. Und
ist das jetzt nochmal für Laien, ist das also wie ein neues Instrument lernen?
Ja, voll. Mhm. Also ich habe dann einfach 5 Stunden am Tag Kontrabass geübt, bin morgens um 6 aufgestanden.
Der Mann hat das.
Und, ja, Logo, ich bin so ein Projektmensch und das war ein cooler Halt für mich. Und dieses Rangehen und das Aufdröseln der Lieder und dieses Arrangieren auch zusammen mit Flo's Bruder, mit Jörg, dieses Arrangieren der Streichersätze, dieses Finden von vollkommen neuen Versionen von alten Liedern, das hat auch was in uns aufgebrochen. Also so, wir hatten dadurch eine neue Ruhe gewonnen. Wir mussten jetzt nicht neue Songs schreiben, gefühlt. Also es kamen natürlich neue Songs auf das Album. Also ich glaube 2 neue Lieder waren dabei, gell?
Drei.
Und das war auch in so einer Ruhe, weil MTV hat es begleitet. Mhm. Wir haben uns halt mit dieser Fernsehproduktion beschäftigt.
Der Marc hatte, gehabt, ne?
Genau, Marc hatte natürlich auch wahnsinnig viel zu tun durch diese Organisation des Ganzen. Aber es war eine andere Herangehensweise. Und die hat im Nachhinein auf so eine schöne Weise uns in ein neues Selbstverständnis gebracht. Also wir haben, ich glaube, als Band einfach ein neues Level als Musiker und als Band so erreicht, musikalisch. Und hat uns einfach rausgeholfen aus diesem sich immer wiederholenden Studioalben produzieren. Es war ganz, ganz speziell. Es war wie so eine Art Neugeburt von uns als Musikern, wenn ich das jetzt so sagen kann, fällt gerade kein besseres Wort ein. Eine Neuerfindung von uns.
Wie war denn das für dich, Flo? Weil du hämmerst ja immer ganz schön drauf auf deine Schlagzeuge. Hast du dann so Besen gehabt? Du musstest ganz wie ein kleiner Schmetterling?
Unter anderem Besen, aber auch Hot Rods, das nennt man so dünne Holzstäbchen, mit denen man dann so vergleichbar mit Brezenstangerl oder Spaghettis. Nein, Quatsch. Also wir haben da schon versucht, mit dem Tobi zusammen, dem musikalischen Leiter, Tobi Kuhn, Freund von uns, der auch die letzten Alben mitproduziert hat, versucht rauszufinden, wie auch ich mein Schlagzeugspiel so einbringen kann, dass es irgendwie fittet, weil für mich war das am Anfang schon kompliziert, das Schlagzeug so anzuspielen, dass wirklich 4 StreicherInnen da hörbar sind. Und das war ein Prozess, den kann man sich gar nicht vorstellen, gell? Es klingt ja fast schon etwas verbohrt zu sagen, ja, es muss laut sein, aber es war eine Findungsphase, die dann ja doch funktioniert hat, aber es war eine Aufgabe. Und zuvorher nochmal, weil du meintest, dass von klar war, dass wir mit klassischen Musikern zusammenspielen müssen, dem war nicht so. Wir hatten nur die Auflage, es muss akustisch sein und ob wir jetzt nur zu dritt spielen oder zu 800, ist total egal. Wir haben erstmal ziemlich auf das Nirvana Unplugged geschaut, wo wir gesagt haben, ja, wir müssen komplett reduziertes spielen, um dann festzustellen, nee, das sind wir nicht. Und dann holen wir uns Hilfe. Und dann kamen wir erst mit 3 Bläser, 4 StreicherInnen, Chor. Also das war dann so der Blick auf das Ganze. Aber ja, ich glaube, jeder musste sich so neu finden. Und deswegen ist das schon richtig, Rüde, was du sagst, so eine Neuerfindung von uns, die auch weitreichend und nachhaltig war für uns als Musiker, die ja dann Lieder folgen ließen, die in dem Gewand dann auch so ein bisschen annähernd geschrieben wurden.
Und ich finde es halt einfach immer so eine total schöne Erfahrung, wenn man so merkt, ein guter Song ist ein guter Song. Also das ist, wenn jetzt Travis zum Beispiel Toxic von Britney Spears singt, es ist ein guter Song. Mhm. Und das ist da genauso. Ne? Also die funktionieren einfach, egal wie du sie instrumentierst und ob sie laut oder leise gespielt werden. Es ist halt einfach ein guter Song. Und das, finde ich, sieht man an dem Album total. In dieser Pause, in der ihr wart, Peter, das ging ja, glaube ich, von dir aus. Du wolltest Zeit für die Familie haben, du hast eine kleine Tochter bekommen und hast gesagt, ich will das mal Papa sein, was natürlich super ist. Für euch beide, ihr hättet ja schon weitergemacht zu der Zeit, als Peter die Pause ausgerufen hat, aber muss man natürlich respektieren. Du bist ja ein sehr umtriebiger Geist, Flo, ne? Du bist Künstler aus jeder Pore und ein bisschen hyperaktiv, glaube ich auch. Dein erstes Schlagzeug habe ich sagen hören geschenkt, dass da mal die Energie rausfließt.
Ja, ja.
Du malst, du schreibst auch Bücher. Wo nimmst du das alles her? Also diese Inspiration für deine Bücher zum Beispiel. Das sind ja Romane, das ist jetzt keine Bandgeschichte, die du aufschreibst. Hängt dir das dann schon Wochen, Monate, Jahre im Kopf? Und wenn dann mal Platz ist, haust du es raus?
Also ich lasse es einfach laufen und bin ganz froh um den Output. Macht mir Spaß. Ich kann zu jeder Zeit irgendwie irgendwo sitzend sowohl ein Lied schreiben als auch texten. Es soll jetzt keine Selbstbeweihräucherung sein, sondern nur erklären, dass mich immer irgendwas juckt.
Aber es stimmt.
Aber ich finde auch meine Oasen. Aber ja, also ich bin sauneugierig, glaube ich. Das ist es. Sauneugierig und
gute Eigenschaft.
Und nicht so richtig zu bändigen. Deswegen muss immer was passieren. Und wenn es nichts wird, was ich auch schon, also sowohl im Musikbereich als auch im Schreiberischen, als auch ich habe auch mein Brettspiel erfunden, weil ich es unbedingt ausprobieren wollte, war auch beim Verlag. Der hat gesagt, es ist nichts für uns. Also es hat dann nicht geklappt. Für mich bin ich nicht gescheitert, sondern ich habe es ausprobiert und war halt nichts. Wollte halt keiner. Dann gucke ich aufs Nächste. Also es ist so eine Flamme, die brennt und muss halt irgendwie immer so ein bisschen aufzüngeln. Deswegen sehe ich mich halt als Entertainer und Künstler und fällt mir nicht schwer, aber gut, ist ja nicht alles zwangsläufig dann super, was ich mache. Aber was ich noch sagen wollte zu der Pause, ja, Peter hat sie ausgerufen, aber es spielen ja so viele Perspektiven da eine Rolle bei dem Ding. Vielleicht wäre der Umgang im Vorfeld, wenn wir anders zusammen umgegangen wären, wäre es vielleicht zu der Pause in der Form nicht gekommen. Also es spielen natürlich viele Blicke auf die Band eine Rolle, viele Auseinandersetzungen, die wir nicht geführt haben. Wir hätten sie mal führen sollen.
Ja,
und so hat sich es halt so ergeben, dass dann doch der Peter mal meinte, ich bin jetzt halt irgendwie gerade platt.
Mhm. Ja, wir haben sie aber schon auch geführt, wenn ich mich zurückerinnere. Also wir haben ja viele Diskussionen gehabt. So. Wir haben uns immer wieder zusammengehockt und haben versucht, so irgendwie zu schauen, wie es denn weitergehen kann. Aber irgendwie sind wir nicht zusammengekommen. So.
Vielleicht zu verhart, zu sehr verhart.
Es war ja sogar noch, stand es ja noch vage im Raum, ob wir Konzerte spielen im Jahr drauf. So. Aber wir haben es dann, irgendwie hat es keiner gepackt. Also ich glaube, die Energie war einfach auch nicht da. Oder es war auch so, unsere Gespräche waren so kompliziert zu dem Zeitpunkt, dass auch keiner irgendwie sich getraut hat, dann da jetzt einzusteigen. Oder keiner die Energie hatte, da jetzt sich drauf zu hocken und zu sagen, hey, so können wir es doch machen oder so. Das war einfach nicht da, dieses hey, so könnte es doch gehen, wo dann alle drauf springen.
War das jetzt rückblickend gut, diese Jahre der Pause, Füße mal stillhalten, mal die Energie woanders hinzugeben?
Auf jeden Fall, wenn wir uns jetzt so anschauen und sehen, wo wir stehen und wie es uns miteinander geht, dann war das total richtig. In dem Moment halt schwer zu erkennen, weil man kann ja nicht nach vorne schauen und meistens hält man dann halt an dem fest, was man halt hat. Ja, jetzt sind wir halt auch mal durch so eine Phase durch und
ich muss dringend noch den Buchtitel erwähnen von dir, Flo. Du hast nämlich gerade dein drittes Buch veröffentlicht und der Titel ist so lustig. Die wundersame Ästhetik der Schonhaltung beim Ertrinken.
Ja, also das ist jetzt schon 2 Jahre alt.
Musste ich so lachen.
Es kommt nächsten Herbst ein neues Buch.
Ach, kommt schon wieder neues.
Aber ja, der Titel ist lustig, aber das ist zum Beispiel... Also ich bin manchmal halt sehr aufmerksam, was andere Menschen von sich geben. Oder zumindest bin ich beeinflusst durch tolle Sätze, die Menschen von sich fallen lassen. Und in dem Fall war es der Rüder, der irgendwie gesagt hat, oh, bitte schau mir nicht zu. Also diese Ästhetik der Schonhaltung macht mich zum Affen oder irgendwie sowas. Und dann dachte
weil er krumm da stand.
So, irgendwie, irgendwie stand er komisch da bei irgendetwas. Und die Ästhetik einer Schonhaltung, das fand ich einfach einen schönen Begriff. Auch das Lied Wir laden uns auf war eine Aussage vom Rüde. Also
ey, der Rüde ist deine Muse.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Ich höre da genau zu.
Ja,
und ich habe
es
von mir. Und da hat er auch erwähnt, ja, das ist halt ein Moment, da kommen wir zusammen, da laden wir uns auf, da füllen wir unsere Tanks und dachte ich mir, ja, das ist ein schöner Satz. Und er hat vorgestern noch 2 Sätze gesagt, die sind hier schon drin. Und pass mal auf, was daraus wird.
Gibt es 2 Romane oder 2 Songs?
Sowohl als
oder
auch.
2 Ausstellungen oder
also du bist der hyperaktive Kreativmotor, kann man sagen.
Ja, das ist er wirklich.
Ja. Und Peter, diese Zeit für dich so als Familienvater, wie hat sich das dann angefühlt? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man so viele Jahre dann diese Rückleitung gewohnt ist, ne, diese Reaktion auf dich, auf deine Kunst, auf deine Musik, immer so eine Liebe zu spüren vom Publikum, so ein Interesse, eine Aufmerksamkeit und plötzlich bist du Papa, stehst am Spielplatz, wechselst Windeln.
Ja,
Logo. Einem das?
Klar hat es auch gefehlt. Auf der anderen Seite war es mir auch klar, ich möchte jetzt nicht wieder in diesem Backstage-Raum sitzen und stundenlang warten aufs Konzert und so. Das war mir schon klar. Und gleichzeitig war es auch eine Suche, ja, wer kann ich denn sein ohne die Band? So, wie reagieren Leute auf mich, wenn sie mich jetzt nicht im Bandkosmos kennenlernen? Das ist ja auch total interessant. Warum ist jemand freundlich und nett zu einem? Ist es, weil man vielleicht bekannt ist oder weil man irgendwas gemacht hat, was halt irgendwie jemand toll fand? Oder wird man einfach so gemocht? Das waren lauter so Fragen, die ich mir gestellt habe halt. Und ja, dann war es wechselhaft, also von total schön und familiär bis hin zu, ach kacke, so, wie geht's denn weiter? Mhm. Also sehr wechselhafte Zeit einfach, aber wichtige Zeit der Entwicklung, weiß ich jetzt.
Und wie hast du das erlebt, Rüde, die Pause?
Also die Grundfragen waren ähnlich wie beim Peter.
Wer bin ich ohne die Sportfreunde?
So ein bisschen und dann aber auch einfach voll daheim sein und meine Zeit mit der Familie genießen und gleichzeitig auch dieses Rausschauen, wer kann ich sein ohne die Band. Und habe ja dann auch irgendwie was Schönes gefunden, was einer wichtigen Seite von mir Ausdruck verleiht.
Also du machst so den Kulturkonvoi unter anderem, du bist politisch und sozial sehr engagiert, ne? Was ist das genau, der Kulturkonvoi?
Ja, wir engagieren uns halt für die europäische Demokratie und durch das, dass wir Künstler aus der Ukraine, aus Bunkern, Sheltern, Kellern auf Multimedia-Wände von Fußballstadien, Musikfestivals, cool, aber auch Unternehmensveranstaltungen übertragen und mit denen einfach Gespräche führen. Wie geht's dir? Was hat sich verändert durch den Krieg? Um einfach festzustellen, dass der Frieden, den wir haben, nicht geschenkt ist. Also das ist nicht geschenkt, wie wir leben, und wir müssen uns einfach drum kümmern, und jede Generation hat ihre Aufgaben, und ich glaube, unsere Aufgabe ist jetzt, dass wir nicht aus Trümmern aufbauen müssen, das ist unser Geschenk, sondern einfach nur aus Desillusion. Also wir brauchen eine neue Idee für unsere Zukunft, und da können wir viel davon lernen, dass wir in diese Ränder reinschauen, und das ist das Thema, was mich da halt sehr beschäftigt. Und dann machen wir so Surfcamps mit Kids aus Frontlinien,
der Ukraine auch.
Genau, und bringen Rettungswagen rüber.
Was hast du da für Begegnungen gehabt mit den Kindern?
Also das Traurige ist, also ich habe es nur mit organisiert und mit initiiert. War's und konnte nie hinfahren, weil wir immer auf Tour waren.
Okay.
Nee, ich war einen Tag da und einen Tag nur tatsächlich, und deshalb ist es nicht repräsentativ, aber der war unglaublich intensiv, weil die zum ersten Mal den Ozean gesehen haben, und naja, jeder hat das Recht auf den Sommer seiner Jugend, und die hatten zumindest mal 2 Wochen davon und einen Tag konnte ich erleben.
Ihr seid natürlich auf Tour jetzt mit eurem neuen Album, testet das auf Live-Kompatibilität. Ich glaube, München ist leider schon ausverkauft, aber ihr kommt im Herbst auch nochmal nach Augsburg, nach Kempten, also da ist viel Schönes dabei. Mhm. Seid ihr da ein bisschen aufgeregt? Ich meine, ihr spielt natürlich alle großen Hits von früher, aber auch das neue Album. Geht ihr da mit großer Sicherheit auf die Bühne oder ist da schon auch ein bisschen Nervosität am Start?
Nervosität ist immer mit dabei, ist aber auch so eine prickelnde Vorfreude, so ein komischer Mix ist das so, wenn es dann so auf den Abend zugeht und zum Auftritt hin. Aber mir persönlich geht es so, nachdem wir jetzt unsere Frühjahrstour so toll irgendwie hinter uns gebracht haben, die Konzerte waren einfach umwerfend.
Alle,
also ich sage jetzt, nicht von uns so umwerfend, aber...
Ein Abriss nach dem anderen.
Nee, ich meine, atmosphärisch war das einfach so schön. Wir wurden getragen von den Leuten durch diese Konzerte. Gefühlt mussten wir nicht viel machen, außer da oben stehen halt und spielen und es genießen. Und seitdem bin ich so, freue ich mich auf jedes Konzert und weiß ich, dass dieses Jahr einfach toll wird. So.
Ja. Also diese Doku in der Mediathek kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Da lernt man euch nochmal ganz komplett und auch nochmal von der anderen Seite so ein bisschen kennen, finde ich. Ihr seid einfach eine total aufrechte Band, das habe ich immer total gern gemocht. Da erinnere ich mich an eine Szene in dieser Doku, da stehst du auf einer Bühne mit einer Frau, die ein Duett mit dir singt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welcher Song das war. Und diese Frau betritt die Bühne und diese Prolls schreien ausziehen. Und das ist ja eine schreckliche Situation, ja. Also du kommst da als Frau raus und so weiter. Du stehst neben ihr und reagierst einfach so aus der Hüfte so gut. Du gehst nach vorne, fängst an, dein Hemd aufzumachen, sagst, ich wüsste gar nicht, dass ihr mich nackt sehen wollt. Und das ist einfach so eine souveräne, lässige, die perfekte Art, auf sowas zu antworten. Und ich finde, solche Momente machen euch halt auch voll aus als Band. Also.
Ja, danke dir.
Ja, danke schön.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch viele tolle Sportfreunde stiller Jahre. Freundschaft, Zusammenhalt, und ich freue mich auf die Konzerte. Danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank. Und das wünsche ich natürlich auch allen Leuten da draußen. Coole Jahre miteinander, eine schöne Zeit.
Dankeschön.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.